Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, meiner Frau mit unseren Geschwistern aus der Kirchheimer Gemeinde, dass wir bei euch sein dürfen. Es ist einfach schön, wenn wir als Geschwister im Herrn Kontakt haben miteinander. Und egal wo ich bin, wenn ich in einer Gemeinde bin, fühle ich mich sofort zu Hause. Und ich glaube, das ist auch gut so. Das müssen wir auch lernen. Denn in der Herrlichkeit sind wir auch beieinander. Ich habe einmal auf einer Allianzkonferenz gesprochen. Da habe ich gemerkt, da sind so Gräben zwischen den einzelnen Gemeinden gewesen. Da habe ich gesagt, das ist ganz einfach in der Herrlichkeit. Da gibt's einmal eine Landeskirche, da gibt's die Freikirchen, und da gibt's die einzelnen Gemeinschaften und wie sie alle heißen. Und dazwischendurch, das sind so ganz dicke Drähte, dass keiner zum anderen kommen kann. Da habe ich gemerkt, die Atmosphäre hat sich erleichtert. Da habe ich gesagt, so, jetzt vergessen Sie die Drähte und die Barrieren, weil da gehören wir zusammen. Ich möchte uns noch einmal zu Beginn der Predigt den Wochenspruch in Erinnerung rufen, den wir eben gehört haben aus Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das ist der Sinn und Zweck unseres irdischen Daseins, ihn, den lebendigen Gott, in unserem Leben, in unserem ganzen Sein Herr sein zu lassen und ihm allein die Ehre zu geben. Weil er nämlich ein großes Ziel, eine große Berufung für jeden Menschen bereit hat, der den Herr seines Lebens sein lässt. Wir gehen zum Schluss der Predigt noch näher auf dieses große Ziel ein. Doch zunächst lese ich uns den biblischen Text aus 2. Timotheus 3, das ganze Kapitel, wer nachlesen möchte, bis Kapitel 4, Vers 8. Es ist ein relativ langer Text. Aber der Paulus bleibt ja auch nicht dabei stehen, wie schlecht es in dieser Welt zugeht, sondern er geht ja weiter auf das große Ziel hin, dass Jesus, das, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Ich lese uns zunächst den Text. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Glauben, im Leben, im Streben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung in seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, traue, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, liebe Geschwister, wenn wir diesen Text auf uns einwirken lassen, bekommen wir den Eindruck, Paulus hätte in großer Freiheit und Verantwortung für unser deutsches Land den christlichen Gemeinden im Jahr 2009 diesen Brief geschrieben. Ist das nicht der Zustand unseres heutigen sogenannten christlichen Abendlandes, das er hier beschreibt? Doch schauen wir zunächst einmal in die Chronologie des Briefes. Man nimmt allgemein an, dass Paulus zwei Gefangenschaften in Rom mitmachte. Während der ersten Gefangenschaft hatte er seine eigene Wohnung, hatte ein gewisses Maß an Freiheit genossen und konnte auch Freunde empfangen. Siehe Apostelgeschichte 28, Vers 30. Jetzt dagegen in der zweiten Haft ist er in ganz strenger Haft. Und Onesiphorus, auch einer seiner geistlichen Söhne, hat Mühe, ihn überhaupt zu finden, wie es in Kapitel 1, Vers 15 beschrieben ist. Und er erwartet seine baldige Hinrichtung, Kapitel 4, Vers 6. Es ist ein einsamer Apostel, der diesen Brief aus der strengen Haft in Rom etwa im Jahre 65 bis 67 nach Christus schreibt. Es ist der letzte uns überlieferte Brief des Apostels, quasi sein Vermächtnis. Und der Adressat des Briefes? Timotheus, sein geistlicher Sohn, nicht gerade ein Kraftprotz. Von ihm heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 23, dass er offenbar nicht bei bester Gesundheit war und zudem noch ein schüchterner Mensch, wie es 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 8 beschrieben ist. Der Apostel Paulus hat also in großer Bedrängnis diesen seinen letzten Brief an einen schüchternen, kranken, jungen Mann geschrieben. Doch der Geist Gottes hat diesem Brief die Kraft und Aktualität gegeben bis auf den heutigen Tag. Also ein Zeugnis dafür, dass wir nicht auf unsere menschliche Kraft und Möglichkeiten schauen müssen, sondern uns in Demut auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen dürfen. Das hat mir auch damals an meiner Taufe unser Pastor mitgegeben als Taufspruch. Deswegen auch die Losung aus dem Chronikbuch. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das durfte ich schon in den vielen Jahren ganz deutlich spüren, dass wir uns auf unseren Herrn verlassen dürfen. Unser Text möchte ich in 4 Abschnitte unterteilen, wie ich sie der Thomson Studienbibel entnommen habe. Der erste Punkt, der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit, das sind die Verse 1 bis 9. Vers 1 heißt es: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Schon die urchristliche Gemeinde hat zu ihren Lebzeiten mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. Doch wann sind sie nun, die letzten Tage? Beim Gleichnis von den 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen meint uns Jesus zur Wachsamkeit. Das heißt, alle Zeit bereit zu sein, wenn Jesus seine Braut, die Gemeinde, abholen will. Doch er nennt uns keinen Termin. Er sagt nur darüber, dass nur sein Vater im Himmel Bescheid weiß. Das ist auch gut so. Sonst würden wir vor lauter Spekulationen den Missionsauftrag Jesu vergessen und würden uns immer wieder nur verspekulieren. Das ist sogar dem großen, begnadeten Theologen unserer Neuzeit, Albrecht Bengel, der ja in Tübingen lehrte, passiert. Der versuchte, die Wiederkunft Jesu in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zu datieren und musste sich eingestehen, dass er sich mächtig verrechnet hat. Doch eines, das sollen wir, ja, das müssen wir. Wie es uns die Propheten bis hin zur Offenbarung immer wieder beschreiben, auf die Zeichen der Zeit achten. Ein Ausleger beschrieb das einmal folgendermaßen: Ich lese meine Bibel und meine Zeitung, dann bekomme ich eine Ahnung, wie weit die Weltenuhr fortgeschritten ist. Haben wir nicht alles, was die Verse 2 und 3 beschreiben in unserer heutigen Zeit? Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Viel von sich halten, das ist in nach dem Motto: Kleider machen Leute. Man könnte es auch salopper sagen: Außen hui und innen pfui. Aufgeblasen nennt die Bibel solche Menschen. Oder unsere gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise, hat sie ihren Ursprung nicht darin, dass wir die Gebote Gottes in unserem Land außer Kraft gesetzt und den christlichen Glauben aus unseren Schulen verbannt haben? Doch Paulus möchte uns so zwischen den Zeilen auch ermahnen, nicht mit dem Finger auf diese Menschen zu zeigen, sondern dass wir innehalten und bedenken, ob nicht so manche dieser negativen Eigenschaften sich in unsere christlichen Gemeinden eingeschlichen haben. Wir darüber Buße tun müssen, weil sonst der Geist Gottes nicht mehr wirken kann und sich kein geistlicher Neuaufbruch entwickeln kann. In den Versen 4 bis 9 verlässt Paulus das weltliche Umfeld und beschreibt die verschiedensten Facetten sogenannter christlicher Gemeinden. Und die haben bei weitem nicht alle die reine Lehre. Doch mit Verrätern der Gemeinde, wie es hier beschrieben ist, hat er es auch schon Paulus zu tun. Und das ist heute mit Bestimmtheit nicht besser worden. In 2. Timotheus 4, Vers 14 und 15 beschreibt er mit Alexander dem Kupferschmied einen solchen, der es so schlimm getrieben hat, dass ihn Paulus mit seinem Kompagnon Hymenäus dem Satan übergeben hat, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. 1. Timotheus 1, Vers 20. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, schreibt hier Paulus in Vers 5. anders formuliert, sie wollen Christen sein ohne Christus. Solche Menschen meide, gebietet Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus, weil diese die Gemeinde auf Irrwege führen und Gläubige mit in den Abgrund reißen, wie es Vers 6 beschreibt. Sehr schnell schlittern dann Menschen vom guten Weg ab in den moralischen Sumpf der Sexualität. Was Gott den Menschen als gute Gabe mitgegeben hat, wird perversiert und endet in dem Laster der Sünde. Ein weiterer Aspekt der Verräter der Gemeinde ist, dass sie auf immer neue Lehren, die ihrem Weltbild entsprechen, aus sind. Von diesen sagt Paulus, dass sie nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Als Beispiel nennt er Jannes und Jambres, zwei ägyptische Zauberer aus 2. Mose 7, Vers 8 bis 13, die das erste Wunder der 10 Plagen, die Gott über Pharao und das ägyptische Volk verhängte, um die Israeliten aus der Knechtschaft zu befreien, mit dem Zauber aus der Finsternis nachäfften. Gott hat Mose und Aaron als Beweis seiner Vollmacht geboren, dass Aaron seinen Stab dem Pharao vor die Füße werfen sollte, damit er zur Schlange werde. Pharaos Zauberer äfften diese Wunder nach und siehe, auch ihre Stäbe wurden zu Schlangen. Doch Gott lässt sich nicht spotten und greift ein. In Vers 12 von 2. Mose 7 steht ganz simpel: Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Hier bewahrheitete sich, was Paulus hier in Vers 9 unseres Textes beschreibt. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen, nämlich Jannes und Jambres, geschah. Zweitens, das Vorbild des leidenden Apostels, die Verse 10 bis 13. Der Apostel Paulus lässt nicht nur seinen geistlichen Sohn Timotheus, sondern auch uns heute in sein Herz schauen. Nachfolge und Dienst für Jesus ist nicht immer ein bequemer Sonntagsspaziergang, sondern er erfordert Treue und Durchhaltevermögen für die Sache Jesu. Was für ein wunderbares Zeugnis stellt hier Paulus dem Timotheus aus, wenn wir die Verse 10 und 11 lesen. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Was für eine Treue, selbst in Verfolgungen und Leiden. Und die musste Paulus gar zur Genüge ertragen. In Apostelgeschichte 13, Vers 50 wird beschrieben, wie Paulus und Barnabas bei seiner ersten Missionsreise in Antiochia in Pisidien nach der Verkündigung des Evangeliums fliehen mussten. Dort heißt es, aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Also die Juden haben die Elite des Volkes aufgehetzt gegen Paulus und Barnabas. In Ikonien ging es ihnen auch nicht besser. Nur durch die Flucht entkamen sie der Steinigung. Kapitel 14, Vers 5 und 6 der Apostelgeschichte. In Lystra erreichte der Hass gegen die beiden Gottesmänner den Höhepunkt, wie er im gleichen Kapitel Vers 19 und 20 beschrieben ist. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. So weit kann Hass gegen Gottes Männer kommen, dass sie sogar in andere Städte und Dörfer reisen, um die Gottesmänner zunichte zu machen. Und aus allen hat mich der Herr erlöst, bezeugt hier Paulus. Gott stellt sich gerade auch in Leiden zu den Seinen. Doch er mutet auch seinen Leuten Verfolgungen zu, wie es uns Vers 12 beschreibt. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgungen leiden. Diese Verfolgungen haben bei uns auch einen ganz modernen Namen. Es ist ein schönes Wort, aber eine ungemein gemeine Sache. Mobbing heißt man das. Was ganz, ganz Schlimmes. Und das müssen besonders auch viele Christen in ihrem Beruf, in ihrem Alltag miterleben. In meiner Jugend habe ich ein Lied gelernt, da lautet der erste Vers. Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Selig, wer den Lauf vollbringt und nicht kraftlos niedersinkt. Wie auch immer unsere Leiden um Jesu Willen aussehen mögen, gilt Vers 20 und 23 aus Psalm 34. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Wie es mit den bösen Menschen und Betrügern ausgeht, beschreibt uns Vers 13. Mit denen wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Das ist der Vorgeschmack der ewigen Verdammnis. In der Verdammnis gilt nämlich verführt werden und verführen. Und da gibt es die Begriffe Gnade und Barmherzigkeit nicht mehr. Das ist das Wesen der Hölle. Die nächsten vier Verse behandeln unser Glaubensbekenntnis. Das ist unser dritter Punkt, die Bedeutung der Heiligen Schrift. Das ist der Grundstock unseres Christseins. Ohne diesen Grundstock kommen wir geistlich ins Trudeln. Unser Glaube wird ohne diesen Grund zur Phrase. In Vers 10 schreibt Paulus, du bist mir gefolgt, du aber bist mir gefolgt. Und in Vers 14 fährt er fort, du aber bleibe. Die Nachfolge mündet in das Bleiben. Das Bleiben in dem, was er von seinem geistlichen Vater gesehen und gelernt hat und das er ihm nun am Ende seines Lebens anvertraut. Das klingt wie ein Vermächtnis an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Wenn wir Vers 15 anschauen, sehen wir, wie wichtig die biblische Unterweisung in all seinen Facetten und Formen ist, im Besonderen bei Kindern. Da sind wir Eltern und Großeltern gefordert, dass wir Sorgen tragen, dass unsere Kinder und Enkel unter den Einfluss der Schrift kommen und für sie im Gebet einstehen. Freilich können wir weder einen Erwachsenen noch ein Kind bekehren. Das ist Sache des Heiligen Geistes, der durch das Wort wirkt, zur Seligkeit, durch den Glauben an Christus Jesus, wie es hier Paulus formuliert. Mit den Versen 16 und 17 kommen wir ins Zentrum der Heiligen Schrift. Sie sind uns bestimmt geläufig und allen bekannt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und ich lese gleich die Parallelstelle aus 1. Petrus, 2. Petrus 1, die Verse 19 bis 21. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Eigentlich wären diese zwei Bibelstellen genug Stoff für eine herzhafte Bibelstunde. Heute kann ich es nur leicht streifen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, steht hier. Und an diesem kurz formulierten, gewaltigen Anspruch der Bibel scheiden sich schon viele Geister in den christlichen Gemeinden. Wen wundert's da, dass viele Gemeinden geistlich verkümmern? Denn nur alle Schrift ist von Nutzen. Ich formuliere es jetzt einmal so, dass geistliches Wachstum in der Gemeinde und somit auch beim einzelnen Glied erst einmal überhaupt entstehen und sich dann auch weiterentwickeln kann. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt, fährt hier Paulus im 17. Vers fort. Stellt sich die Frage, sind wir das, zu allem guten Werk geschickt? Kommen wir denn da überhaupt hin? Wir kennen doch mehr oder weniger unser Versagen. Das schaffen wir doch nie. Paulus gibt uns eine Hilfe in 1. Timotheus 6, Vers 11. Da sind wir gefordert, der Gerechtigkeit, die uns Christus aus Gnade erworben hat, nachzujagen, uns zu eigen zu machen, damit wir den Siegerskranz, den Überwinterlohn beim Preisgericht empfangen, wie es uns Jakobus beschreibt. Dazu hilft uns auch die geistliche Waffenrüstung, wie sie in Epheser Kapitel 6 beschrieben ist. Zum Schluss noch der vierte Punkt, Treue bis zum Ende. Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Jesus Christus kommt wieder, und zwar als der Weltenrichter. Das wollte Paulus nicht nur Timotheus, sondern auch uns heute einschärfen. Denn das Wiederkommen Jesu hat Konsequenzen für alle Menschen. Die einen dürfen freudig ihren Herrn sehen und ihn, ihren Erlöser, in alle Ewigkeit in Vollendung anbeten und bei ihm sein. Und die anderen müssen ihre Knie vor ihm beugen, vor ihm, dem Weltenrichter, bevor sie zur ewigen Verdammnis fahren, wo sein wird heulen und Zähne klappern. Weil wir jetzt aber noch in der Gnadenzeit leben, ermahnt uns Paulus mindestens genauso dringend wie damals den Timotheus, es mit dem Missionsbefehl Jesu Matthäus 28 ernst zu nehmen, dass Menschen durch Gottes Wort vom Heiligen Geist angerührt werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Deswegen muss es unsere dringendste Aufgabe sein, das Evangelium zur Zeit oder zur Unzeit unter das Volk zu bringen, damit auch viele den Stricken des Feindes entkommen, bevor sie darüber sterben. Den Zustand von Vers 3, dass eine Zeit kommen wird, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, ist in unserem Land auf ganz gewaltigem Vormarsch. Denken wir bloß zum Beispiel, das ist ein kleines Beispiel, an das Christiwell letztes Jahr in Bremen, wo der Grünen-Abgeordnete Volker Beck selbst im Bundestag alles versucht hat, diese evangelistische Jugendveranstaltung unmöglich zu machen. Das ist nicht das einzige Beispiel. Wenn wir in die Zeitung reinschauen oder Nachrichten uns verinnerlichen, sehen wir immer wieder, wie christliche Werte in den Boden gestampft werden. Mehr und mehr werden in unserem Land diese christlichen Werte gekippt und was vor Gott ein Gräuel ist, auf den Leuchter gestellt und salonfähig gemacht. Machen wir uns die Nüchternheit, die Paulus dem Timotheus groß macht, auch zu eigen, damit wir unser Werk, das Jesus jedem von uns zugeteilt hat, jedem auf seine Weise willig und redlich ausrichten. Wenn wir die letzten Verse dieses Abschnitts lesen, möchte ich nochmals ins Gedächtnis rufen. Paulus sitzt im strengen Kerker. Bestimmt nicht so luxuriös, wie bei uns heute die Gefängnisse aussehen, und hat seinen nahenden irdischen Tod vor Augen. Deswegen erstaunt mich dieses Lebenszeugnis, das er uns zum Schluss hier bezeugt, in ganz besonderer Weise. Wenn er unter diesen Umständen und diesen menschlichen Umständen bezeugen kann: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wenn man das auch über unser Leben schreiben kann, haben wir Spuren aus der Herrlichkeit hier auf Erden hinterlassen. Paulus freut sich nicht nur für sich selber, das ist auch ganz bemerkenswert, über die zukünftige Krone der Gerechtigkeit, sondern es ist ihm ein Herzensanliegen, dass alle Menschen zu dieser Krone gelangen, die seine Erscheinung lieb haben. Und seine Erscheinung haben die Menschen lieb, die ihr Leben Jesus als ihrem Herrn schon in diesem Erdenleben geweiht haben. Dass ihr alle mit dabei seid, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Unser auferstandener Herr, der segne euch darin ganz reich. Amen.